Piep.
Hallo, eure Bibeln? Ja. Okay, ich lasse mal noch beten. Ja, Vater, ich möchte dich echt bitten, dass du jetzt hier bist und dass du uns erfüllst mit deinem Geist, Herr, dass du durch mich sprichst und dass du echt, dass du mich jetzt echt benutzt und einfach dein Wort ganz klar und deutlich rüberbringst und dass du es mich gut auslegen lässt, Herr, dass einfach deine Worte aus meinem Mund kommen. Möchte ich bitten, dass du uns allen einen ganz, ganz wachen, offenen Geist schenkst, Herr, dass du uns ein offenes Herz schenkst und Ohren, die hören, Augen, die sehen. Möchte ich bitten, dass, ja, dass jetzt einfach die Worte auf fruchtbaren Boden fallen, Herr, dass wir das verstehen, was du heute uns heute sagen willst. Und ich will dich einfach bitten, dass alles das, was jetzt irgendwie ablenkt, alles das, was stört, alles das, was irgendwie dreckig ist in unserem Leben, dass du es wegnimmst, dass du uns reinmachst, dass wir wirklich vor dich kommen können und dass wir einfach empfänglich sind für dein Wort, Herr. Ja, so segne jetzt einfach die Zeit, die wir gemeinsam haben und sei hier. Amen. Wir lesen heute Neues Testament. Ich fange kein neues Buch an, das überlasse ich dem Stefan. Ich habe heute was anderes bekommen und zwar lesen wir heute Markus. Markus. Markus 6 lesen wir heute. Nicht von Anfang an, wir steigen ein im Vers 30. Gut. Vielleicht zwei Worte kurz vorher zu dem, was ja vorher passiert ist, bevor wir jetzt quasi einsteigen. Jesus hat hier seine Jünger berufen. Genau, Markus 6, Vers 30. Jesus hat hier vorher seine Jünger berufen, die 12 Apostel, und hat sie losgeschickt. Gesagt, macht ihr mal in Zweiergrüppchen, geht ihr mal durch die Lande. Und sind quasi auf Evangelisations-, auf Missionsreise gegangen. Das war quasi den ihr praktischer Missionseinsatz. Und die sind dann wieder zu Jesus gekommen. Da steigen wir jetzt ein. Was vielleicht noch interessant ist, wobei das keine große Rolle spielt für das von heute. Johannes der Täufer ist kurz zuvor jetzt umgebracht worden. Ja gut, aber das will uns heute nicht weiter interessieren. Wir steigen jetzt ein bei Vers 30. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Die Apostel sind also wieder zurück und erzählen ihrem Meister, was alles so passiert ist, was für große Dinge Gott gewirkt hat und was sie erlebt haben auf ihren Reisen. Und mir kam sofort in den Sinn, wo ich das gelesen habe, dass es so klar irgendwie für mich sagt, dass es so wichtig ist, Zeugnis zu geben. Und ich weiß nicht, wer von euch da war, aber es war vor ein paar Wochen, an dem Mittwoch mal, dass Stefan dann nach der Predigt hervorgekommen ist, der andere Stefan Wiezorek, und von sich was erzählt hat. Und ich fand das echt beeindruckend. Und ich habe mir so gedacht, oh Mann, wir brauchen sowas echt mehr, dass wir Zeugnis geben. Ob das jetzt vor der Gemeinde ist oder untereinander. Es ist so wichtig, wie es ja auch die Apostel gemacht haben, dass man sich gegenseitig erbaut, dass wir uns erzählen, was in unserem Leben geistlich passiert. Natürlich, was auch sonst drumherum passiert, aber was vor allem geistlich passiert, was wir mit Gott erleben, durch was wir gerade gehen, zur Erbauung für uns gegenseitig. Dass wir sowas nie für uns behalten, weil es ist echt ein Schatz, der andere bereichern kann. Und wir wissen nie, wenn wir unser Zeugnis geben, was das vielleicht dem anderen gerade bringt oder... Ja, von daher haltet nie mit euren Erlebnissen hinterm Berg. Es ist echt wichtig, dass wir die teilen. Und dass wir ein Stück weit auch Ehre geben. Ich denke, unser Zeugnis teilen, erzählen, was Gott in unserem Leben gemacht hat, ist auch Ehre zurückgeben für das, was Gott getan hat. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, Gott ist das wichtig und nicht umsonst erzählen sie Jesus hier ganz eifrig. Die sind sicherlich auch sehr aufgeregt, was da gerade so alles passiert ist. Und das gilt auch für uns. Lesen wir weiter, Vers 31. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Ja, ich finde es schön, weil Jesus hört sich das an, was die erzählen. Und ihm ist es wichtig, aber ihm ist auch unser leibliches Wohl wichtig. Ihm ist es auch wichtig, dass wir zur Ruhe kommen. Ihm ist es wichtig, dass wir Erholung finden. Und... deswegen schickt er sie jetzt hier erstmal woanders hin, wo sie zur Ruhe kommen. Aber mir ging so, wo ich das gelesen habe, durch den Kopf, viel wichtiger. Und deswegen kommt das hier auch irgendwie an erster Stelle, anstatt diesem leiblichen Wohl, das Essen, das, was wir auch brauchen. Ne? Und so, dass wir atmen können, dass wir was zu trinken haben, dass wir was zu essen haben. Das hat alles seine Berechtigung, das ist wichtig zum Leben. Aber viel wichtiger ist noch dieses ja, wie wir es hier im Wort finden, Wasser des Lebens, die himmlische Speise, das soll zuerst kommen. Und da habe ich mich gefragt, wo finde ich die Stärkung in meinem Leben? Wo finde ich die Ruhepunkte in meinem Leben? Klar, die finden wir bei Jesus, aber dem müssen wir Platz und dem müssen wir Raum und dem müssen wir Zeit geben. Und dem sollen wir Zeit geben. Und wir sollen uns zuerst ausstrecken nach dem Himmel, nach der himmlischen Speise, nach dem, was von Gott kommt. Das, was für unsere Seele, für unser Innerstes, für unseren Geist, für unser geistliches Leben Nahrung ist. Und das darf nie zu kurz kommen. Und deswegen schickt ja Jesus die erstmal in einen ruhigen Ort, die sollen Zeit haben, die sollen hier auch was essen, klar. Aber ja, sollen auch geistliche Stärkung erfahren. Gehen wir mal weiter, Vers 32. Und sie fuhren allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Und die Leute sahen sie wegfahren und viele erkannten ihn. Und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Ist das nicht cool, habe ich gedacht. Die Leute sehen ihn da und kommen alle angerannt. Die kommen alle dahin, die wollen Jesus sehen, die wollen Jesus erleben, die wollen ihn ja, spüren. Und diese Begeisterung für Jesus, die haben wir nicht immer in unserem Alltag, glaube ich. Also wenn jemand von euch immer hat, das ist super cool, ich habe sie nicht immer. Aber ich glaube, das ist was, wonach wir streben sollten, diese Begeisterung für Jesus. Und dass wir uns begeistern lassen auch von Jesus. Wir müssen das auch zulassen, dass wir ja, Feuer fangen und dass andere von dieser Begeisterung was abhaben können. Und ja, wie ist das bei dir? Ist das eher ein Alltagstrott? Ist das eine Gewohnheit? Ist das, ja, Jesus hat schon seinen Platz in meinem Leben? Und ja, oder bin ich voll Feuer und Flamme? Und ich glaube, es liegt eine Gefahr darin, je länger man mit Gott geht, dass es so ein Gewohnheitsding wird, dass man halt, ja, Gott gehört dazu und Gott ist wichtig und ich gebe Gott die Ehre, aber ich habe keine Begeisterung mehr. Das Feuer ist so erloschen. Und ja, und ich denke, wir sollen uns immer wieder neu begeistern lassen, wie die Leute hier. Wir sollen immer wieder neu uns entfachen lassen von Jesus, weil das hat eine ganz andere Wirkung, ob ich ein begeisterter Christ bin, der total stolz ist auf das, was er erlebt hat und auf das, was er zu sagen hat und auf das, was Gott einfach für ihn ist, oder ob ich jemand bin, der halt, ja, so ein Christsein so lebt, ne? Und ich glaube, wenn man begeistert ist, dann muss man das teilen, dann passiert das ganz automatisch, dann will ich das anderen Leuten erzählen, dann kann ich gar nicht anders. Aber wenn ich so dahin lebe, ne, mit Gott so und alles ist schon so okay, dann werden, glaube ich, auch Leute das nicht so bei uns sehen in unserem Leben, dass Gott da wirkt. Und ich war immer wieder erstaunt, manchmal denkt man das selber nicht, ich war immer wieder erstaunt, dass beispielsweise Leute aus der Uni zu uns gesagt haben, beispielsweise zur Judith, dass man das sieht, wer bei uns Christ ist. Ich denke nie von mir, dass ich immer besonders begeistert bin, speziell nie in der Uni oder irgendwas, oder man da jetzt groß was sehen kann, habe mich gefragt, was machen wir denn anders? Aber ich denke, es gibt eine Außenwirkung. Und ja, und wir sind, hat mir mal jemand so schön gesagt, oftmals die einzige Bibel, die Nicht-Christen lesen. Und von daher, ich denke, das sollte man nicht unterschätzen. Ja? Und deswegen, ja, lass dich neu begeistern, jeden Tag neu für Jesus. Und all dem nach, dass man sich begeistern lässt. Damit auch andere was davon haben und für uns auch selber. Weil es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man voll Feuer und Flamme ist, als wenn man irgendwie ja, so ein Ritual, so ein heiliges Ritual da irgendwie abhält. Gut. Vers 3, 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Ja. Was habe ich denn geschrieben? Okay, ich finde es total schön, wie es hier steht. Hier steht im Vers 34, und er hatte Erbarmen mit ihnen. Haben wir auch Erbarmen mit unseren Mitmenschen? Haben wir auch Erbarmen mit den Leuten, die um uns rum sind? Ich habe das ein paar Mal schon gehört von verschiedenen Leuten jetzt und ich sehe das selber manchmal bei mir, dass man beispielsweise Leute kennt, die vielleicht schon ganz, ganz viel von Jesus gehört haben und denen man auch schon vielleicht selber viel erzählt hat, die man eingeladen hat. Aber die sind ja an dem Punkt, wo sie sagen, okay, ich gebe Jesus mein Leben. Da hat es vielleicht noch nie Klick gemacht. Und ich erlebe das oft, dass man dann so sein Herz verstockt und sich denkt, oh Mann, die sind so doof, ist doch, die wissen es doch alles. wir haben denen doch alles erzählt. Warum können sie das nicht einfach auch annehmen oder so? Warum können sie nicht einfach glauben? Ja, die wollen gar nicht glauben. Und Jesus hatte ja Erbarmen mit den Leuten. Die haben sicherlich auch nicht geglaubt. Die wollten einfach was von ihm hören. Die haben vielleicht von diesem Jesus gehört und wollten wissen, wer das ist. Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder auch mit unseren Mitmenschen. Nicht nur, weil wir alle Fehler machen, sondern eben auch, dass wir unsere Leute, Mitmenschen nie aufgeben, die vielleicht nie glauben können oder wollen. Und dass wir ein demütiges Herz haben, dass wir dankbar sein können, das wertschätzen, dass wir die Erkenntnis hatten, dass das nichts Selbstverständliches ist, was aus uns heraus passiert ist, weil wir so schlau sind und so gut und dass wir das so gut gemacht haben, Jesus zu erkennen und anzunehmen, sondern weil es ein Geschenk ist, aus Gnade, dass wir das begreifen konnten und andere Leute sind vielleicht noch nicht so weit. Und aber ich will immer wieder dieses barmherzige Herz haben, dieses Herz, was so auf andere Leute schaut mit den Augen von Jesus, wie es hier steht. Und meinetwegen auch eine Sache noch ein zehntes Mal klärt und nie müde wird, Zeugnis zu geben, auch wenn man vielleicht denkt, ja gut, die Person müsste es doch langsam mal verstanden haben. Und was ich auch interessant finde, ist, manchmal ist es auch so, es gibt ja Situationen, da hat man vielleicht tausend Dinge zu tun. Gestern Abend war es bei mir so, ich saß da, ich wollte gerne die Predigt vorbereiten und war noch einiges zu tun. Und dann, weiß nicht warum, gerade gestern, es war lange, lange nicht so, stürzten tausend Anfragen auf mich rein. Der erste wollte mit mir irgendwo was schreiben, der nächste wollte irgendwas wissen, dann rief vielleicht noch jemand an. Und da denkt man sich so, oh nee, du hast jetzt irgendwie, hast jetzt was vor. Und das hat jetzt seinen Platz und das andere muss jetzt erstmal warten. Und da war beispielsweise ein Freund, von dem hatte ich ganz, 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 ganz lang nichts gehört, aus den USA. Mit dem habe ich immer mal geschrieben, aber wie gesagt, war lang kein Kontakt. Und der hatte mich angeschrieben und ich habe gedacht, Mann, ich habe zu tun, eigentlich kann ich dem jetzt nie antworten. Und dann habe ich aber so überlegt, okay, vielleicht soll es jetzt einfach sein. Und ich hatte es einfach auf dem Herzen zu sagen, gut, dann lass jetzt erstmal das andere ruhen und nimm dir Zeit dafür. Vielleicht ist es gut und vielleicht ist gerade das jetzt wichtig irgendwie zur Erbauung oder irgendwas. Und es war ein voll gutes Gespräch und wir haben uns lange unterhalten und ich habe so gedacht, Mann, hätte ich das nie gemacht, ich hätte echt was verpasst. Das war ein gutes Gespräch und ich war total dankbar dafür, dass ich die Zeit dafür genommen hätte. Und ich glaube, es gibt viele Situationen in unserem Alltag, wo man vielleicht irgendwo einen Plan hatte und dann kommt was dazwischen oder vielleicht ist es irgendwie auch, dass man die Möglichkeit hätte, was von Jesus erzählen, aber da gibt es immer viele gute Ausreden. Man hat was anderes zu tun, man hat gerade keine Zeit, ein anderes könnte es auch erzählen. Aber das kommt zuerst und das sollte einen ersten Platz haben. Und auch wenn wir vielleicht irgendwie was anderes zu tun hätten, wenn uns Gott einfach da so die Augen aufmacht und uns das zeigt. Und ja, ich meine, Jesus hat hier nicht danach gefragt, ob sie hungrig sind. Jesus hat ihnen gelehrt, das war jetzt dran. Die sind alle gekommen. Er hätte vielleicht auch was anderes gemacht, wenn die nie gekommen wären, sicherlich. Ich denke, da gab es genug zu tun. Und sonst wäre er vielleicht im Gebet gewesen die ganze Zeit. Aber das war dran. Die Leute, die wollten das wissen. Die wollten was von ihm hören. Die sind angekommen. Und er hatte Erbarmen mit ihnen. Und so sollten wir auch Erbarmen mit den Leuten haben, die zu uns kommen und die von uns was brauchen und wollen. Ja. Und ja, genau, im Vers 36 sehen wir dann, entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Das ist das, was die Jünger sagen. Und da sieht man das nochmal, ne? Die haben den ganzen Tag dort gesessen, die haben wissbegierig zugehört, die wollten was hören. Und finde ich cool zu sehen, weil so viel Macht hat Gottes Wort, so fesselnd kann Gottes Wort sein, dass man sich dort den ganzen Tag hinsetzt und jemandem zuhört, der erzählt und erzählt und erzählt und erzählt. Und ich erlebe selber so oft, dass es so trocken erscheint, dass es für mich so ein Kampf ist, mal da reinzugucken, mal zu lesen und mir einfach nur ein bisschen Zeit am Tag zu nehmen. Aber ich finde es total cool zu sehen, dass wenn man sich Zeit dafür nimmt und wenn man diese Begeisterung hat und sich auch Gott hingibt und ihm die Zeit gibt und sagt, hey, jetzt will ich zuhören, jetzt will ich dir reden. Das kann total fesselnd und aufregend sein. So sehr, dass man vielleicht alles rundherum vergisst. Sogar, dass man Hunger hatte oder dass man aufs Klo musste oder dass man noch dies oder das oder jenes machen musste. Weil das ist nicht nur Papier und Buchstaben, sondern das ist lebendig. Und das ist so cool, weil ich finde, das sieht man hier in diesen Leuten, die da den ganzen Tag geduldig zuhören und einfach mehr wollen. Und ja, und ich denke, das wird nicht passieren, dass wir das erleben, wenn wir Gott einfach nur unsere täglich 15 Minuten, halbe Stunde, Stunde, ich weiß nicht, was das bei euch ist, geben, um halt die Bibel zu lesen. Es gehört dazu, was ich jetzt schon am Anfang sagte, für manche ist es vielleicht mit der Zeit dann einfach nur so ein Teil des Lebens geworden. Sondern ich denke, das passiert dann, wenn wir Gott einfach unsere Zeit ganz hingeben und sagen, hey, ich nehme mir jetzt einfach Zeit und mir ist es wichtig. und es ist egal, wie lange das jetzt dauert oder ja, ich habe halt jetzt freie Zeit und die gebe ich dir. Und dann denke ich, werden wir auch erleben, dass uns das fesselt und dass wir nicht mehr aufhören können zu lesen und dass das wie ein spannender Roman ist, den man weiterlesen muss und weiterlesen muss, selbst wenn man die Geschichten schon tausendmal gehört hat. Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich das mehr erleben kann und dass ich eine Sehnsucht danach habe, das zu hören, zu lesen und immer wieder Neues zu lernen, so wie das die Leute ja hier gemacht haben. Deswegen sich Zeit nehmen dafür, wenn man die Zeit hat, aber die hat man meistens schon. Es gibt immer nur viele gute Ausreden, sich die Zeit nie zu nehmen. Genau, lesen wir mal weiter, Vers 37. Oder nee, lesen wir nochmal Vers 36. Entlasse sie, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Was ich hier irgendwie gesehen habe in den Versen ist, oder was mir so durch den Kopf ging, heutzutage habe ich das Gefühl, gibt es so viele Christen, die es auch wirklich ernst meinen mit Gott, aber so viele Leute und Organisationen, die sich so diesen sozialen Zwecken verpflichtet haben, den karitativen Dingen und ja, dem Guten Gutes tun. Und ich will nicht sagen, dass das nie wichtig ist, das ist total wichtig. Und ich denke, das finden wir auch zuhauf in Gottes Wort, dass wir Gutes tun sollen, ne? Dass wir unseren Mitmenschen dienen sollen. Aber ich will es nochmal sagen, was ich hier drin sehe, ist, dass es da eine Ordnung gibt. Jesus hat nicht zuerst gesagt, seid ihr hungrig, habt ihr das Bedürfnis, wollt ihr erstmal das, ne? Und was braucht ihr jetzt gerade körperlich oder so? Und sondern das erste war das Wort und danach, irgendwann am Ende des Tages, ging es darum, dass die ja vielleicht Hunger haben, vielleicht was zu essen brauchen. Und ja, was ich jetzt sagte, ich glaube, es ist oft so, dass heutzutage halt Organisationen oder auch viele Leute gibt, da steht halt die Arbeit im Mittelpunkt. Man muss Gutes tun, man muss irgendwo, ne, Leuten helfen, man muss irgendein Projekt haben, was man unterstützt oder dies oder das oder jenes. Aber ich glaube, das ist nicht der Mittelpunkt und das sollte nicht das Zentrum unserer Bemühungen, unseres Christseins sein, sondern zuerst die Botschaft und zuerst Gottes Wahrheit, zuerst das Verkündigen und ja, und das andere kommt dann dazu. Ja, aber das ist nie wichtiger, als dass man das ausspricht. Wie viele Missionsgesellschaften gibt es, die irgendwo hingehen und Zeug verteilen? Das ist total gut, aber da wird vielleicht nie ein Wort über Gott gesprochen. Da spielt das scheinbar gar keine Rolle. Klar werden die Leute an unseren Werken das sehen, aber es gehört auch dazu, dass wir das bekennen, dass wir es aussprechen. Und ich finde, man sieht es hier ganz klar, das kommt zuerst bei Jesus und so sollte es auch bei uns sein. Ja, und auch spannend ist wieder, wir hatten das schon, wo ich das letzte Mal hier über Gideon erzählt habe, ne, hier sieht man wieder unser menschliches Denken. Es ist so lustig, weil Jesus sagt, naja, dann gebt ihr ihnen zu essen. Und die sagen, na was? Sollen wir jetzt hier für 200 Denare Brot kaufen? Also willst du uns jetzt losschicken? Wir sollen hier unser ganzes Geld ausgeben, damit wir hier die Leute alle versorgen können. Ne, das Erste ist erstmal, oh, wie sollen wir das jetzt auf die Reihe kriegen? Und oh Mann, so kleingläubig, aber so oft geht es uns doch, glaube ich, selber so. Wir denken hier, ja, das kann man bestimmt nie bewerkstelligen. Das sind Massen, das sind Tausende von Leuten. Wie soll man die versorgen? Aber wir sehen gleich, Gott geht da ganz, ganz anders ran. Und das ist cool, dass das oftmals unser Denken und unsere Vorstellung, unsere Erwartung total übersteigt. Und ja, lesen wir erstmal weiter. Vers 38, ja. Er aber sprach zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. Und er befahl ihnen, dass sich alle in Gruppen ins grüne Gras setzen sollten, und sie setzten sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten, auch die 2 Fische teilte er unter alle. Ich stelle mir das lustig vor. Ich glaube, wo die Jünger in dem Moment die Brote und die Fische gesehen haben, die werden sich gedacht haben, ja, was soll das jetzt? Dann haben wir 10 Leute versorgt, dann ist Feierabend. Die anderen Leute schickt man nach Hause. Ja, und wir sind oft so begrenzt in unserem Denken, aber ich glaube, wir sollen echt viel, viel mehr erwarten von Gott. Und wir sehen sie dann gleich. Ne, die werden alle versorgt, sie werden alle satt. Und was ich hier auch sehe, ist, wir sollen dankbar sein für das, was wir haben. Hier war nicht viel. Klar hätte Jesus auch das zack vermehren können oder irgendwas. Also, oder ne, hätte das Geld besorgen kann. Also es gäbe sicherlich 1000 Wege für Gott, die Leute auf anderen Wege zu versorgen. Aber nee, er nimmt das Wenige, was er hat und verherrlicht Gott damit und gibt Gott damit die Ehre. Und Es war nicht viel, was da war. Aber wo ich das gelesen habe, ging mir echt so nochmal durch den Kopf, Mann. Wir, denke ich, hier in Deutschland haben allgemein oftmals sehr viel, aber es ist trotzdem oft so, dass wir ja irgendwie immer meckern, ne? Wir haben immer zu wenig. Wir haben vor allen Dingen nie das, was wir haben wollen. Und der Nachbar oder der Nächste oder wer auch immer, der hat prinzipiell was Größeres und was Schöneres und was Besseres und was Schnelleres und was Teureres. Und das wollen wir haben. Und manchmal haben wir das dann. Aber dann gibt es ja noch einen anderen Nachbarn, der hat was Größeres, was Schnelleres, was Besseres, was Tolleres. Und das wollen wir dann auch haben. Das heißt, wir werden nie satt, aber wir sollen dankbar sein für das, was wir haben. Für den einen ist es vielleicht nicht viel, für den anderen ist es mehr. Aber was Jesus macht, ist als erstes, er dankt dafür. Er dankt Gott dafür, für das, was er hat. Er hat das Brot und er hat die Fische und er weiß, es wird reichen. Und ja, wir sollen da einfach dankbar sein für das, was uns gegeben ist. Und ja, und Gott die Ehre dafür geben. Und das Wenige, was wir haben, oder das Viele, was wir haben, Gott geben und ihn machen lassen. So wie es Jesus ja tut. Vers 42. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben 12 Körbe voll an Brocken auf und auch von Fischen. Und die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Man muss sich das mal vorstellen, 5000 Männer, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber das sind vielleicht nochmal ebenso viele Frauen, nochmal etliche Kinder, also mindestens 10.000 Leute waren dort, wahrscheinlich wesentlich mehr, vielleicht 15.000, ich weiß es nicht. Es waren viele, 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 viele tausend Leute. Ich habe das nie kapiert, wie das funktioniert. Aber es sind alle satt geworden und es war was übrig. Ich kann es mir nie erklären, ich kann es mir auch nie vorstellen, wie das ausgesehen haben soll. Vielleicht werden wir es irgendwann mal in der Ewigkeit erfahren, wie das damals passiert ist, aber es hat funktioniert und alle Leute sind satt geworden. Und das ist schon ein krasses Wunder. Und wow, also ich finde es echt zum Staunen. Aber zu den Wundern will ich später noch was sagen. Deswegen lesen wir jetzt weiter, Vers 45. Und sogleich nötigte er seinen Jünger, in das Schiff zu steigen und ans jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Jetzt schickt er die weg. Komisch. Also die Leute sind dann irgendwann gegangen, aber warum schickt er jetzt die Leute weg? Vielleicht werden sich die Jünger gefragt haben, warum kommt er jetzt nicht mit? Warum müssen wir hier vorausfahren? Ohne Jesus? Aber was ich hier sehe, die Leute sind gehorsam, die Jünger. In dem Falle, die Jünger sind gehorsam und die machen das, was Jesus gesagt hat. Auch wenn es vielleicht irgendwie gar keinen so richtigen Sinn macht, ich weiß nicht, weil ich meine, wie soll dann Jesus nachkommen? Die sind dann weg, sind schon rübergefahren. Vielleicht macht das keinen großen Sinn, ich fand es auf jeden Fall komisch, aber sie sind gehorsam. Und ja, das sollte auch in unserem Leben so sein, selbst wenn irgendwas auf den ersten Blick vielleicht keinen Sinn macht. Wenn wir irgendwo mal Gottes Reden hören und wir fragen uns, hä, warum das jetzt? Wieso sollen wir das jetzt machen? Dass wir trotzdem gehorsam sind und dass wir trotzdem den Weg gehen, auch wenn wir meist nie um die nächste Ecke gucken können. Und ja, so seien wir die Jünger hier. Und ja, und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Und auch hier nochmal, ne? Jesus kommt vor Gott und kommt ins Gebet. Und wir sagen das, glaube ich, so oft oder beten das so oft. Wir wollen dir ähnlicher sein, Herr, mach uns ähnlicher dir. Wir wollen nicht mehr im Fleisch sein, wir wollen nicht mehr Markus oder Kerstin oder Dorit sein, wir wollen mehr wie du werden, Herr. Und nimm einfach das weg, was uns von dir weghält und was auch immer. Ne? Wir wollen Gott ähnlicher werden. Und das geht nur, wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen. Und das funktioniert nie von alleine. Das wird nie einfach nur passieren, wenn man das betet und dann halt wartet, dass irgendwas passiert. Ich glaube, das passiert nur, wenn wir Gott wirklich zum Mittelpunkt und zum Zentrum unseres Lebens machen. Und wenn wir im ständigen Gebet vor ihm stehen. Und das ist das, was Jesus hier macht. Man sieht das so oft im Neuen Testament, dass Jesus immer wieder, bevor irgendwas gewesen ist, kommt er vor den Herrn, kommt er immer wieder vor Gott. Und da passiert nichts aus seiner Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Und ich finde, das Gebet, das kommt halt immer wieder. Es ist so zentral irgendwie. Und es gibt irgendwie Christen, kenne ich genug von, die allein aus Gemeinschaft leben und allein aus ja, dem Hören der Botschaft, die gehen in den Gottesdienst und lassen sich dort berieseln oder hören vielleicht auch zu und haben vielleicht sogar eine Erkenntnis. Aber das ist alles, das ist ihr Glaubensleben. Es mag vielleicht andere geben, die ja, die jetzt die Bibel ganz eifrig lesen, aber irgendwie sagen, ja, mit Gott reden, ich kann nie mit Gott reden, ich finde nie die richtigen Worte, wie auch immer. Aber ich sehe es so oft hier im Neuen Testament, dass das Gebet so zentral ist. Und für mich persönlich, ich finde, das Gebet ist so von diesen drei Dingen, was ich jetzt gesagt habe, also die Gemeinschaft, ne, und das Lesen des Wortes, für mich persönlich, ist meine Meinung, ist irgendwie das so echt das Wichtigste, weil durch nichts anderes können wir einfach diesen Draht haben, dieses, ja, den persönlichen Austausch. Wir können hier in der Bibel viel lernen über Jesus und über Gott und über sein Wesen, aber in eine Verbindung treten mit ihm können wir nur durchs Gebet, und wirklich Gemeinschaft haben mit ihm können wir nur durchs Gebet. Und ja, deswegen, ja, sollte das einen Stellenwert haben in unserem Leben, dass wir einfach Gott die Zeit geben, auch zu reden, dass wir auch zuhören, weil, ja, persönlicher geht es nie, und anders können wir nie persönlich mit Gott in Verbindung treten. Und nie nur irgendwie zu einer Zeit, wenn man jetzt sagt, man geht ins Bett, man betet dann mal 5 Minuten, dann schläft er meist sowieso ein. Für wen das so ist, das ist auch alles schön und gut, aber ich will damit sagen, ne, Jesus kam immer wieder ständig vor Gott. Es war immer wieder ein Austausch. Hey, wie geht's dir? Mir geht's so. Ich mache gerade das und das. Oh Mann, ich habe jetzt gerade eine große Sache vor. Ey, ich brauche dich echt, ne? Und so soll es bei uns sein. Egal, was gerade ist. Und wenn wir ins Kaufhaus gehen oder wenn wir im Bad sind oder wenn wir, ne, was auch immer. Wir sollen im Gebet stehen vor Gott. Wir sollen echt alles mit ihm teilen. Und das kann so banal sein, wie wenn man ein lustiges Gespräch oder ein nettes, angeregtes Gespräch mit einem guten Freund führt. Das muss nie immer hochheilig auf Knien und flehend hergehen. Aber ich sehe, dass es echt wichtig ist, dass wir immer wieder diese Verbindung suchen und immer wieder daraus auch Kraft ziehen. Genau. Vers 47. Ja, danke. Und als es Abend geworden war, befand sich das Schiff mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und er sah, dass sie beim Rudern Not litten, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und um die 4. Nachtwache kommt er zu ihnen auf dem See gehend, und er wollte bei ihnen vorübergehen. Als sie ihn aber auf dem See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien. Die sind hier also in einem Sturm. Es gibt da noch diese andere Geschichte, wo Jesus den Sturm direkt stillt. Ne? Heißt, glaube ich, auch Jesus stillt den Sturm, wo sie in diesem Boot liegen und Jesus schläft. Also sind hier auf jeden Fall wieder in einem Sturm. Und ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal erlebt hat, mit so einem, wie das ist, in so einem richtigen Sturm auf einem großen See. Als ich letztes Jahr in Polen war, mit einem Segelboot, das war nur wirklich ein kleines Boot, da sind wir in so einen Sturm gekommen, und ich kann sagen, es ist echt gruselig. Da bibbert man schon ganz schön, und da kann das Ufer auch relativ nahe sein. Man hofft einfach nur, dass man das Heil irgendwie übersteht. Von daher, ich kann es so verstehen, dass die hier und auch in dieser anderen Geschichte echt Schiss hatten und dass die gebammelt haben und gebangt haben um ihr Leben, selbst wenn das erfahrene Fischer waren, die vielleicht tagtäglich rausgefahren sind und wussten, wie man mit sowas umgeht. Und dass denen echt bange war. Und das ist kein schönes Erlebnis. Und ja, Jesus geht ihnen hier entgegen. Lesen wir aber mal noch weiter, Vers 50. Denn sie sahen ihn alle und erschraken. Und sogleich redete er mit ihnen und sprach zu ihnen: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Schiff, und der Wind legte sich. Und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich, denn sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Was müssen die wohl gedacht haben, als sie dort in dem Boot saßen, da kommt irgend so eine Gestalt auf dem Wasser angelaufen. Unfassbar. Ich weiß nicht, ob sowas jemals vorher gegeben hat. Wahrscheinlich nie. Wenn, dann wahrscheinlich nur Jesus, aber ist nichts geschrieben. Also das war wahrscheinlich das erste Mal, dass sowas passiert ist. Niemand hat das vorher erlebt. Ich meine, wer kann auf Wasser gehen? Kein Mensch kann aufs Wasser gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das schon ein ganz schöner Schock und Schreck gewesen sein muss, dass sie dort erstmal nicht so richtig wussten, was da jetzt passiert. Und interessant ist doch, die kennen Jesus schon so lange. Die gehen schon, okay, vielleicht noch nicht ganz so lange, aber die gehen schon eine ganze Weile mit ihm. Die kennen ihn, die haben ihn erlebt. Sie wissen, wie Jesus tickt. Und trotzdem versetzt er sie immer wieder in Staunen. Und trotzdem gibt es immer wieder irgendwas, was sie noch nie gesehen haben. Irgendwas, was noch total neu ist. Und die Frage ist doch, lasse ich das auch in meinem Leben zu, dass ich noch erstaunt bin, dass ich Gott zutraue, dass er sich mir ganz neu offenbart und dass ich was vollkommen Neues kennenlerne, was ich vorher noch nie gesehen habe. Und bin ich wachsam dafür oder finde ich mich mit so einem Bild dann irgendwann ab, was ich halt habe von Gott, und ne, Gott ist so und so und ich habe ihn so und so erlebt. Oder will ich auch immer wieder was Neues hören? Will ich immer wieder Gott neu erleben und mich nicht damit abfinden mit dem, was ich schon weiß, mit dem, was ich schon erlebt habe, mit dem, was ich kenne? Und ja, auch das ist, glaube ich, so ein Stück weit eine Gefahr, je länger man mit Gott geht, dass man dann irgendwann so, ne, so ein festes Bild hat. So ist Gott und nie anders. und dass man irgendwie ja, sich darauf versteift und dann überhaupt nicht mehr offen ist, irgendwas Neues über Gott zu lernen. Und ich finde das so cool, beispielsweise, wenn ich meine Großeltern sehe, die sind weit über 70 und die gehen schon ganz, ganz, ganz lange, man kann fast sagen, das ganze Leben mit Gott. Und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo sie auch neu, ja, Gott kennenlernen, wo man sagt, Mensch, nach 70 Jahren müsste man doch eigentlich alles mal kapiert haben. Aber ich denke, Gott ist unergründlich und das sehen wir auch an vielen Stellen immer wieder. Und ja, wir dürfen gespannt sein, was da noch ist, was wir noch lange nie kapiert haben, was wir noch lange nie gesehen haben. Aber wir müssen noch offen dafür sein und das erwarten, dass Gott sich uns ganz neu präsentiert und dass wir einfach Neues dazulernen. Und ja, sei das vielleicht jetzt nie, dass jetzt vor uns ein Meer gespalten wird oder dass jemand auf dem Wasser läuft, aber auch in ganz vielen anderen kleinen Dingen, dass wir einfach nie satt werden, dass wir immer mehr wollen, dass wir immer hungrig bleiben nach neuen Erkenntnissen und ja, und danach auch streben. Weil eins ist sicher, also ich denke, wenn wir mit Gott gehen, dann wird es nie langweilig und dann dürfte eigentlich gar keine Monotonie einkehren. Ja, und was ich mich hier gefragt habe, ist, warum jetzt der Teil mit Petrus weggelassen ist, weil das ist, auch wenn es jetzt hier nicht drin steht, die gleiche Story, wie wo dann Jesus sagt, Petrus, komm her zu mir. Ne, das finden wir hier in der Parallelstelle, Matthäus 14, da steht es dann auch drinne. Also, dass er dann aufs Wasser getreten ist, hat ihn gesehen und so und ist gelaufen, hat dann aber ihn nicht mehr gesehen und Glauben verloren. Pst, weg war da Petrus. Ich weiß nicht, warum sie das hier rausgelassen haben. Offensichtlich war es irgendwie für den Markus nicht so wichtig. Auch in Johannes steht es nicht drin. Aber ja, das soll vielleicht heute einfach nicht das Thema sein. Und ja, ich finde, wir haben jetzt, wenn man das jetzt nochmal rückblickend betrachtet, eigentlich drei Wunder gesehen. Wir haben gesehen, dass eine riesen Menschenmasse von einer verschwindenden Menge an Nahrung satt geworden ist. Wir haben gesehen, dass Jesus auf dem Wasser läuft und wir haben gesehen, dass Jesus den Sturm stillt. Also er hat auch Macht über die Gewalten, über die Naturgewalten. Das, was wir Menschen ja so gern versuchen und doch nie schaffen. Und also ich kann da irgendwie, ja, ich kann da nur staunen und ich kann es nie nachvollziehen, ich kann es nie verstehen, wie sowas funktioniert. Und es gibt da sicherlich hier und da vielleicht wissenschaftliche Erklärungen. Ich habe da mal so eine ganz tolle Reportage gesehen, wo versucht wurde, so einige Wunder in der Bibel zu erklären, beispielsweise wie das Wasser in Ägypten blutig werden konnte, ne, dass da irgendwas passiert ist mit Fischsterben, was weiß ich. Da gibt es dann ganz schlaue Menschen, die da versuchen, irgendwelche Theorien zu finden und das alles wissenschaftlich zu erklären. Und ich glaube, das ist ein Nachteil von unserer fortschrittlichen Gesellschaft, dass wir immer alles wissen müssen. Wir müssen immer alles begreifen und immer alles verstehen. Und die Wissenschaft entwickelt sich weiter. Es gibt immer neue Erkenntnisse. Und man will am besten jedes Rätsel lösen und alles begreifen. Und speziell, wenn es um die Bibel geht, jedes Wunder irgendwie erklären oder halt sagen, ja, das ist nicht zu erklären, dann ist es Quatsch. Und die Frage ist, für uns, finde ich, traue ich Gott zu, auch Wunder heute noch in meinem Leben zu tun? Oder ist mein Herz ein Stück weit verhärtet? Und ja, meine Reichweite und Horizont geht gar nicht so weit. Weil ich denke, Gott will auch heute noch Wunder wirken. Was das auch ist, ich denke, auch eine Heilung ist ein ganz großes Wunder. Und haben sicherlich viele von uns auch schon erlebt in vielerlei Hinsicht. Aber die Sache ist, dass wir das Gott zutrauen müssen und auch erwarten müssen, dass Gott Wunder wirkt in unserem Leben oder sogar durch uns. Und dass das nie irgendwelche altertümlichen Geschichten sind, die hier in so einem Buch drin stehen und dass das alles heute nicht mehr passiert. Weil Gott ist dasselbe, heute, gestern und morgen. Und er will genauso heute Wunder wirken, wie er es damals getan hat und wie er es in Zukunft tun wird. Und ich glaube ganz einfach, dass das die Punkte sind, an den Stellen hier, wo wir es nicht verstehen, wo sich unser Glaube echt zeigt und wo sich unser Glaube ein Stück weit auch bewähren muss. Weil es gibt genug Argumente natürlich dagegen, dass das vielleicht alles Quatsch ist, weil so ein Wunder nie oder weil so eine Sache einfach nie erklärbar ist. Und diese ganzen Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, das entweder zu erklären oder zu widerlegen, denen geht es nur darum, ne, das zu zeigen, dass ja Glaube überflüssig ist. Dass man ja nichts glauben muss. Es gibt eine ganz logische Erklärung oder es gibt halt keinen, dann ist es Quatsch. Und für mir ist das nochmal so ganz klar geworden. Ich bin auch jemand, ich möchte meistens gern schon wissen, okay, wie hängt was zusammen? Und ich bin auch jemand, der gerne Erklärungen sucht und so. Aber ich glaube, das ist hier überhaupt nicht wichtig, weil die Bibel ist kein Wissenschaftsbuch, die Bibel ist kein Lehrbuch, wo drin steht, wie irgendwas funktioniert. Sie lehrt uns vieles, aber das ist kein Biologiebuch oder ein Geografiebuch, das erklärt, wie das und das und das zusammenhängt. Und es geht nicht darum, dieses Buch zu verstehen, in dem Sinne, dass man alles erklären können muss, alles nachvollziehen können muss. Und trotzdem versuchen es wir es doch oft, dass wir eben alles verstehen wollen. Und wenn wir alles verstehen würden, wenn wir alles wüssten, wo bleibt denn dann der Glaube? Und ich finde es so traurig, weil es gibt viele Christen, ich kenne einige Leute aus meiner jungen Gemeinde oder auch anderswo, das ist das, was Stefan oft sagt, ne? So der moderne Christ, der bastelt sich so, was er will, und ja, und dann passen solche Geschichten hier rein, weil die machen keinen Sinn, deswegen fallen die raus. Und dann sagt man, ja, Schöpfungsgeschichte. Ja. Naja, hier, ne, Speis unter 5000, naja. Oder ja, irgendwo, und dann macht man irgendwelche Kompromisse. Aber ich glaube echt, die Leute, die haben nichts kapiert. Die haben überhaupt nicht verstanden, worum es überhaupt geht. Und ja, ich glaube, wir sollen nie nach der Erkenntnis suchen, nach dem Verständnis von allen Dingen, sondern wir sollen nach der Wahrheit suchen. Und wir sollen nach der Botschaft suchen. Wir sollen vertrauen, dass Gottes Wort stimmt. Und wir sollen ihn besser kennenlernen, aber nie alles ergründen können. Und es ist okay, wenn wir aus einem Gespräch rausgehen und wir sagen, ich habe keine Antwort. Ich kann es nicht sagen, aber ich glaube es. Und hey, ich glaube, das ist unsere Stärke gegenüber den anderen. Das, was vielleicht so schwach erscheint, ist, glaube ich, unsere Stärke, dass wir was glauben können, was andere Leute nie können. Und ich bin eigentlich froh, dass einige Rätsel offen bleiben. Wäre doch schade, wenn alles ergründbar wäre, dann wäre der ganze Glauben, dann wäre das ja alles hinfällig. Dann wüsste jeder, dass es Gott gibt. Wie langweilig wäre das denn? Was braucht es denn da noch irgendwo? Dann ist doch das alles, warum Jesus gestorben ist, warum das hier alles passiert, ist hinfällig. Deswegen, ich bin froh über solche Rätsel, dass wir die nie ergründen können. Und dass man auch sagen kann, ich kann nie alles erklären, aber ich glaube es. Und darauf, denke ich, dürfen wir stolz sein und dürfen uns freuen darüber. Und dass wir nie alles wissen und dass wir vielleicht manchmal ein bisschen für mancherlei Augen töricht sind, aber dafür haben wir eine feste Burg. Ja, genau. Achso, und die letzte Sache, die mir noch so eingefallen ist, ich glaube, aus dem Verstehen heraus, aus dem einfachen, ich habe das alles kapiert und das läuft so und so, ist noch keiner zu einem Nachfolger oder einem Eiferer von Jesus geworden. Aus Glaube schon, aber nie aus dem Verständnis heraus. Ja, und deswegen, ich will gern vertrauen und glauben, dass das alles stimmt und dass das alles seinen Platz hat und dass das irgendwie funktioniert und dass Gott alles machen kann und noch viel, viel krassere Dinge als das, was hier steht. Und dann kann man mich gern dumm nennen, aber ja, ich weiß, was ich habe in dem Wort. Und ich denke, das wisst ihr auch. Genau. Lesen wir mal noch zu Ende, Vers 53. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie zum Land Genezareth und legten dort an. Und als sie aus dem Schiff traten, erkannten die Leute ihn sogleich, durchliefen die ganze umliegende Gegend und fingen an, die Kranken auf den Liegematten dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Hier haben wir es wieder, ne? Die Leute, die haben ihn erkannt. Habe mich dann auch gefragt, ja gut, wie funktioniert das? Ich meine, es gab damals keine Fotos, wo es hieß, hier, das ist Jesus, oder Facebook-Profil, wo man guckt, ja, hier Jesus, Gottes Sohn und so. Wie haben die ihn erkannt? Das hat sich scheinbar rumgesprochen. Es hat einen Lauf, wie ein Lauffeuer, ne? Da ist Jesus da. Man hat von seinen Wundertaten gehört. Und auch wir erkennen ihn nie immer. Ich glaube, es gibt oft genug Situationen in unserem Leben, wo vielleicht Jesus irgendwas will und wir es nie verstehen. Oder wo wir sagen, oh, erklär es mir, oder ich will das gern erkennen, und wir begreifen es eben nie. Aber ich denke, das ist wieder der Punkt, was ich vorhin gesagt habe mit dem Gebet. Ich glaube, dass man dann auch nie weiterkommt, wenn man sich nie mit Gott beschäftigt, sondern das ist dann halt wirklich wichtig, Zeit mit ihm zu verbringen, ihn kennenzulernen, sein Wort zu lesen, ihn zu fragen, mit ihm zu reden, weil sonst werden wir Gott auch nie besser kennenlernen, und dann werden wir auch ja, nie immer alles erkennen. Werden wir auch so nie. Es wird trotzdem Situationen geben, wo wir vielleicht irgendwo von Gott was hören und oder wo wir irgendwas hören und nie richtig wissen, ist das jetzt von Gott, ist es nie von Gott. Aber wenn wir uns nie mit seinem Wort beschäftigen, wenn wir nie versuchen, ihn näher kennenzulernen und wenn wir nie danach bestrebt sind, einfach immer mehr zu lernen, dann ja, werden wir auch nie in der Erkenntnis reifen, was jetzt von ihm ist, was nie von ihm ist beispielsweise. Genau. Und lesen wir noch zu Ende, Vers 56, und wo er in die Dörfer oder Städte oder Gehöfte einkehrte, da legten sie die Kranken auf die freien Plätze und baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund. Oh Mann, das zeigt echt ein total krasses Vertrauen, oder? Die Leute, die kommen da hin und die Die haben es irgendwie begriffen. Wahrscheinlich haben sie noch nicht mal viel von Jesus gehört, aber die haben es begriffen, die haben es gewiss kapiert, worum es geht. Das ist Jesus, der hat Allmacht und er kann mich heilen. Und wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gesund. So ein Vertrauen wünsche ich mir, das wünsche ich mir für uns alle. Dass wir Gott echt das alles zutrauen können. Dass wir Gott zutrauen, dass er auch durch uns wirkt, dass Gott durch uns heilt, dass Gott echt was mit uns vorhat. Und dass jederzeit passieren kann, dass Gott uns ruft, genau jetzt dort was zu sagen, dort was zu tun. Das kommen wir wieder zu dem Punkt, da schließt sich für mich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir jetzt in Korinther viel hatten mit den Geistesgaben. Die werden nie bei uns sichtbar werden, wenn wir nicht vertrauen und daran glauben, dass Gott die auch in uns wirken wird und dass Gott ja, das entfalten wird in uns. Und das auch ein Stück weit erwarten und dem ja, nachjagen. Und ja, so als Fazit für mich einfach nochmal zusammengefasst, oder für uns sind für mich irgendwie so zwei Dinge bewusst geworden. Erstens mal dieses Gebet, was ich halt sagte, dass wir wirklich ja, immer wieder neu vor Gott kommen sollen und nie müde werden sollen, mit ihm zu reden. Und wenn es irgendwas, ne, was man gerade so macht, das müssen ja nicht immer die riesen weltbewegenden Bitten, Dinge sein oder nie immer nur vor ihm kommen, wenn wir was zu bitten haben, sondern auch danken. All das, dass wir wirklich ein Herz haben, das nach Jesus und nach Gott sich ausstreckt, dass wir ein Herz haben, das immer wieder vor ihm kommt. Und dass wir einfach jede Möglichkeit, die sich uns bietet, ergreifen, mit ihm zu reden und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und sich dann auch vieles immer wieder neu erschließen würden, wir immer wieder Neues entdecken werden. Und zum anderen dieses Vertrauen, dieser Glaube, dass wir nie alles wissen müssen, dass wir nie alles kapieren dürfen, aber dass wir trotzdem vertrauen und dass wir vertrauen, dass seine Allmacht auch heute ja, allgegenwärtig ist und durch uns wirken soll und wird. Ich fand das zum Beispiel ganz toll. Ne? Das heißt ja, wir sollen werden wie die Kinder. Marlene sagte letztens, da saßen wir hier zusammen und im Café und da kam eine aus der Uni auch rein, die auch nicht glaubt. Da ging es halt auch so irgendwie darum, ja, halt um den Glauben an Gott. Und da sagt sie so, natürlich gibt es Gott, das ist doch ganz klar, klar gibt es Gott. Es ist gar keine Frage, dass es Gott gibt für sie, auch wenn sie sicherlich noch lange nicht alles verstanden hat und auch wir verstehen ja nicht alles, aber ne, dieses kindliche Vertrauen, es gibt Gott und der ist allmächtig und er will mich heute und er will dich heute. Dass wir das einfach ja, mit diesem Wissen immer wieder neu in den Tag gehen und immer wieder neu uns danach ausstrecken. Genau. Und dann wird Gott auch durch uns Wunder tun. Kleine oder große Dinge, die wir sehen oder Dinge, die wir nicht sehen. Ja. Vater, ich danke dir echt, dass du lebendig bist, dass du lebendig bist in uns, dass wir das sehen dürfen, dass du dich nie geändert hast und dass Dinge, die damals an Wundern passiert sind, dass die heute unmöglich sind. Nee, dass du da bist und dass du genauso Wunder tust, ob das Heilung ist oder was auch immer, Herr. Ich danke dir, dass ja, dass du auch uns zugesagt hast, dass wir größere Dinge vollbringen werden als du, wenn wir nur vertrauen und wenn wir nachfolgen. Und ich bitte dich einfach so sehr, dass jeder von uns immer wieder neu diese Sehnsucht im Herzen hat, einfach alles dir hinzugeben, immer wieder sich neu auf dich auszurichten und immer wieder neu einfach dieses Feuer entfachen zu lassen, immer wieder neu vor dich zu kommen und um sich anstecken zu lassen von deinem Feuer, von deiner Liebe, Herr. Und ja, ich bitte dich echt, dass wir nie müde werden, vor dich zu kommen und einfach im Gebet, im Kontakt mit dir zu stehen, immer wieder ja, einfach alles teilen mit dir, dass wir dich nie irgendwo rauslassen aus Bereichen unseres Lebens, dass wir nichts als zu unnütz oder zu unwichtig erachten, als dass du es hören kannst, dass wir da nie zu eitel oder zu stolz sind, sondern, Herr, dass echt das Gebet und dass die Gemeinschaft mit dir unser Leben prägt und nachhaltig verändert, Herr. Ja, ich danke dir, dass du lebendig bist und dass wir das erfahren dürfen und dass wir das sehen dürfen, wenn wir uns nach dir ausstrecken. Und ja, ich bin gespannt, was du einfach noch mit uns, mit der Gemeinde hier mit uns allen vorhast, Herr. Und ja, ich will dich jetzt auch bitten, einfach für die Zeit danach, für die Gemeinschaft, dass du uns gute Gespräche schenkst, Herr, dass du uns eine tolle Gemeinschaft schenkst, dass du uns, ja, bauende Worte schenkst und ja, dass du einfach mitten unter uns bist in unserem Kreis. Amen.
Wann haben wir geschlafen? Das ist ja